welche drei Dinge ich bei einer Kapitalanlage zusätzlich bemustern würde und von welchen Dingen ich dir in der Bemusterung abraten würde. In diesem Podcast möchte ich einmal dich mitnehmen in die Bemusterung. Ich war gestern bei unseren Bauleitern und habe eine Doppelhaushälfte bemustert. Ich investiere gerade selber in eine Doppelhaushälfte hier bei uns in der Grafschaft Bentheim, die ich langfristig vermieten möchte, und möchte dir somit einmal die drei Dinge mitgeben, die ich dir empfehlen würde, worauf du in der Bemusterung achten solltest und etwas mehr Geld investieren solltest, und Dinge, in die du nicht investieren solltest, die aber gerade heiß diskutiert werden und viele unheimlich schön finden. Ich erkläre dir, warum ich davon abraten würde. All dies erfährst du in diesem Podcast nach dem Intro.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.
Gestern war ich mit unserem Bauleiter zusammen in der Bemusterung in unserer Musterwohnung. Wir haben ja das aktuell bestbewerteste Haus nach QMG Deutschlands. Das ist unsere Musterwohnung, und so bin ich jetzt selber mal wieder in den Genuss gekommen, um ein Haus zu bemustern, nämlich eine Doppelhaushälfte, die ich selber bauen werde, in die ich investieren werde. Und das ist für mich immer ganz wichtig, dass ich den Prozess, den du als Kunde dort durchläufst, nämlich die ganzen Beratungstermine mit erst dem Vertrieb, dann mit der Bauleitung, die Bemusterung, die Entscheidung, dass ich die auch immer wieder selber durchlaufe, um halt auch selber auf der anderen Seite zu sitzen, um dich optimal verstehen zu können, wie geht es dir gerade, wie sind die Prozesse für dich und an welchen Stellschrauben müssen wir noch drehen. Und somit hat es mich unwahrscheinlich gefreut, gestern mal wieder in einer Bemusterung sitzen zu dürfen und selber Entscheidungen treffen zu dürfen, wie ich das Haus von innen, von außen gestalten würde. Und diese Reise möchte ich dich heute einmal mitnehmen und dir die wichtigsten Punkte einmal mitteilen. Nämlich als erstes die drei Punkte, in die ich zusätzlich investieren würde, die über den hohen Standard, den wir bei unseren Bauträgerobjekten haben, drüber hinausgeht. Das ist als erstes die Walk-in-Dusche im Badezimmer. Im Grundpreis haben wir in den meisten Bauträgerobjekten eine bodentiefgefließte Dusche mit einem mittigen Abfluss und eine Duschvorhangstange. Die sieht natürlich nicht besonders toll aus, deswegen erkläre ich dir auch, warum wir das machen. Damit wir gerade Wohnungen oder halt auch sonstige Objekte als barrierefrei deklarieren dürfen wir keine Duschkabine oder keine Wände einbauen. Das ist die Anforderung an die Barrierefreiheit, damit die Wohnung als echt barrierefrei gilt, ist, dass man ausreichend Platz hat und von zwei Seiten helfen kann. Und das geht natürlich nicht, wenn ich eine Glaskabine rundherum baue oder halt die schöne Walk-in-Dusche, zu der ich dir gleich empfehlen würde. Deswegen haben wir in vielen Bauträgerobjekten im Grundpreis nicht die Duschkabine oder die gemauerten Wände vorgesehen. Ich würde dir aber genau dazu raten, und zwar zu der gemauerten Variante, nicht zu der Glaskabine. Das ist dann eine Fläche von 1,60 m x 90 cm. Also wir haben quasi dann eine Doppeldusche. Es können bequem zwei Leute da drin stehen und zusammen duschen. Und wir haben zwei gemauerte Wände. Die sind nämlich so 2 Meter bis 2,10 Meter hoch, sodass wir im Fliesenmaß bleiben. Wenn du eine 30er Fliese hast, sind halt 7 Fliesen übereinander. Wir haben 2,10 Meter. Darüber ist etwas Luft, sodass die warme, feuchte Luft im Duschbereich dort entweichen kann und sich nicht in der Dusche staut. Das ist der Grund, warum wir die Wände nicht bis unter die Decke ziehen. Wir haben sie auch nicht eine lange Wand, weil sonst müsstest du ungefähr die Wand so lang machen, wie du selber bist. Denn wenn du unter der Dusche stehst, spritzt das Wasser ungefähr so weit, wie du selber hoch bist. Ich bin 1,86, also ich bräuchte eine 1,90 Meter lange Wand. Und dann ist das so ein riesig langer Schlauch, das sieht auch nicht schön aus. Und deswegen setzen wir die beiden Wände über Eck, dass man einen seitlichen Eingang hat. Dadurch reichten dann auch 1,60 Meter mal 90 cm. Und ich brauche nicht noch mehr, weil das Wasser spritzt gegen die vordere Wand, läuft mit dem Minimalgefälle der bodentiefgefließten Dusche zum Abfluss und läuft weg. So spritzt kein Wasser aus der Dusche raus. Man hat eine offene Variante. Man hat kein Glas, sodass man nicht permanent abziehen muss und Kalkflecken auf dem Glas hat, sondern wirklich eine tolle Lösung. In diese Wand würde ich eine Nische einschneiden lassen, sodass man dort Shampoo, Rasierer und alle Accessoires unterstellen kann und das nicht auf die Armatur, ich nenne das immer auf diesen Aschenbecher, der bei der Duscharmatur dabei ist, stellen muss, der sowieso viel zu klein ist, wackelig ist und nichts Vernünftiges ist, sondern deswegen empfehle ich dir auch, diese Nische in die Wand einschneiden zu lassen, fließen zu lassen, sodass man dort wirklich so 30x30 cm Platz hat, um vernünftig alles unterzubringen, was man in der Dusche so braucht. Und zusätzlich würde ich noch mit der Bodenfliese etwas spielen. Das heißt, bei mir ist halt so, hinter der Duscharmatur ziehe ich die Bodenfliese einmal hoch. Die Spülkästen der WCs mache ich mit der Bodenfliese. Und hinter dem Handtuchheizkörper, der ja bei uns selbstverständlich im Standard enthalten ist, würde ich auch noch mal die Bodenfliese verlegen und nicht die weiße Wandfliese, sodass man einfach so ein paar Akzente setzt und Badezimmer und Gäste-WC, wenn man da reinkommt, wirklich schick aussieht. Man keine Duschvorhangstange hat, eine tolle, große, hochwertige, schicke Dusche und ein tolles Badezimmer hat. Der zweite Punkt sind elektrische Rollladen. Elektrische Rollladen haben wir nicht im Grundpreis enthalten, weil wir einmal mit dir drüber sprechen möchten, sodass du willentlich und wissentlich diese auswählst. Denn die elektrischen Rollladen haben einen Nachteil. Wenn der unwahrscheinliche Fall einmal wäre, dass es im Haus brennt, dann ist häufig der Strom weg. Und wenn der Strom weg ist und du wirklich einmal unter Panik dort Rauch im Haus hast und flüchten möchtest und nicht durch die Fenster raus kannst, dann kann das gefährlich werden. Und wir möchten uns nie vorwerfen, dass einer unserer Kunden zu Schaden oder zu Tode kommt. Und deswegen haben wir selbst in den teuersten Penthäusern vor jedem Fenster Rollladen vorgesehen, aber in manueller Ausführung, also mit einem Gurt und nicht mit Elektromotoren. Die Elektromotoren gibt es nur nach einer Beratung und somit aufpreispflichtig. Das ist mir ganz wichtig, einmal darüber zu sprechen, warum das so ist. Was natürlich im Brandfall ein Nachteil ist, ist im Einbruchfall ein Vorteil. Der Einbrecher kommt schwieriger rein durch die Rollladen, die mit Motoren gehalten werden. Genauso ist natürlich der Komfort bedeutend höher, aber diese Motoren haben eine Lebenserwartung von so ungefähr 5000 Lastzyklen. Das heißt, wenn man die täglich rauf und runter fährt, kann es sein, dass nach 7, 8, 9, 10 Jahren die ersten Motoren defekt gehen und wieder getauscht werden müssen. Auch das muss man berücksichtigen bei der Auswahl der Rollladen. Deswegen würde ich nicht vor jedem Fenster einen elektrischen Rollladen platzieren, sondern nur da, wo es Sinn ergibt. Und das sind für mich die Wohn- und Aufenthaltsräume. Also alle Räume, in denen ich mich häufig drin aufhalte, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Büro, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Ankleide, diese Räume würde ich mit elektrischen Rollladen versehen. Die, wo ich mich nicht häufig aufhalte, brauche ich es nicht. Also ich habe zum Beispiel in meinem eigenen Haus im Hauswirtschaftsraum, Gäste-WC, Flur und Badezimmer keine Rollladen vorgesehen. Hängt aber natürlich auch mit Einsehbarkeit und Himmelsrichtung ab. Also die Nordseite brauche ich zum Beispiel keine. Auf der Südseite würde ich auf jeden Fall welche machen. Ost und West würde ich auch empfehlen. Und somit hängt das halt von vielen Faktoren ab und kann man es nicht pauschalisieren. Aber das ist der zweite Punkt, elektrische Rollladen, da wo es Sinn ergibt, um den Komfort für den Nutzer auch dort nochmal erheblich zu erhöhen. Und der dritte Punkt sind Fliesen im gesamten Erdgeschoss. Im Grundpreis haben wir in Küche, Wohnen, Essen meistens einen Designboden. Der sieht auch wirklich schick aus, ist auch qualitativ hochwertig. Auch die Frage, kann ich denn einen Designboden in der Küche verlegen, wenn da mal was runterfällt oder Flüssigkeiten auslaufen? Das ist kein Problem. Die Flüssigkeit, also das beste Beispiel, der Rotwein, sollte halt nicht ewig da drauf stehen, sondern weggewischt werden. Aber wenn man das halt in absehbarer Zeit macht, passiert da nichts und kann man bedenkenlos einen Designboden in der Küche verlegen. Warum mache ich das nicht? Weil ich es von der Gestaltung, von der Innenarchitektur einfacher finde, meine Möbel auf diesen Raum abzustimmen, wenn ich nicht zu viele Holztöne habe. Natürlich kann man den Designboden auch in Fliesenoptik nehmen, aber dann bin ich so, dass ich sage, ja, dann nimm doch gleich eine Fliese. Also Kunststoffboden in Fliesenoptik macht für mich keinen Sinn, sondern wenn ich in der Holzoptik sein will, aber nicht das Parkett mag, dann ist für mich der Designboden eine hervorragende Alternative, weil er bedeutend härter, widerstandsfähiger und genauso fußwarm ist. Aber wenn ich halt die Fliesenoptik mag, dann nimm eine Fliese. Und das wäre meine Empfehlung. Bei dem Doppelhaus, was ich bemustert habe, habe ich das gesamte Erdgeschoss, also Flur, Gäste-WC, Technikraum, Hauswirtschaftsraum, die sowieso gefliest sind, aber auch den Küchen-Wohn-Essbereich gefliest. Die Treppe ist natürlich gefliest, das Badezimmer ist natürlich gefliest. Im Obergeschoss habe ich dann in den Kinderzimmern und Schlafräumen Designboden genommen. Im Erdgeschoss, im Wohn-Essen-Küchenbereich, stört es mich, wenn ich halt Holz mag. Und ich persönlich mag gerne Eiche, einen schönen Eichetisch, schöne Eiche-Möbel und halt auch bei der Küche eine Arbeitsplatte in Eiche-Optik. Da nehme ich die Kunststoffvariante und nicht das Echtholz, aber natürlich geht auch das. Und wenn ich das anpassen möchte an einen Designboden, dann ist das immer ähnlich. Die sind echt gut geworden und es gibt echt tolle Optiken im Designboden. Aber das Holz verändert die Farbe, es dunkelt etwas nach, der Designboden nicht. Und somit ist es einfach langfristig, ein Echtholz an einen Kunststoffboden anzupassen, ist sehr schwierig. Und da ist es mir lieber, dann eine schöne Fliese zu nehmen, in Betonoptik, in Anthrazit oder was ganz Helles, je nachdem, wie du es magst, sodass dann das Möbelstück mit Echtholz wirklich wirkt, dass das einen tollen Effekt hat. Und das ist halt einfach stärker, als wenn es auf einem Designboden steht, der ähnlich ist von der Farbgebung wie das Echtholz selbst. Es wirkt halt einfach ein bisschen billiger, ein bisschen einfacher. Und deswegen meine Empfehlung, aber das ist natürlich absolut Geschmackssache, nimm im Erdgeschoss oder halt auch in Wohnungen, in Küche, Wohnen, Essen, eine Fliese und nicht einen Designboden. Wovon würde ich dir abraten? Weil es sehr, sehr teuer ist, weil es anfällig ist, weil es halt immer wieder Probleme hat mit Wartung, mit Instandhaltung, mit Austausch. Stumpf anschlagende Innentüren. Für mich super schön, aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis geht das gar nicht. Stumpf anschlagend heißt, dass das Türblatt bündig ist mit der Zarge, dass dort nicht diese 1-2 cm Versatz sind, wie ihr das wahrscheinlich schon x-mal gesehen habt, sondern dass halt die Wand in 1 durchgeht. Das kostet zwischen 300 und 1000 Euro pro Tür mehr, weil zum einen die Zarge eine andere ist, weil das Türblatt da besonders von den Scharnieren und allen dran angepasst werden muss und weil wir 3 Arbeitsschritte mehr haben. Damit das Ganze wirklich genau in einer Ebene ist, muss es angearbeitet, abgedichtet, angeputzt und vom Maler nochmal bearbeitet werden. Und das kostet halt einfach erheblich mehr, weil 3 Gewerke mehr daran arbeiten als bei der normalen Tür. Und ganz wichtig, das Ganze ist immer nur von einer Seite. Sie kann natürlich nur von der einen Seite stumpf anschlagend sein, von der anderen geht es nicht, weil die Wand natürlich viel dicker ist als die Tür. Und somit ist die eine Seite super schick, die andere Seite so wie immer. Und das wäre mir nicht dieser Aufpreis wert. Auch bei meinem eigenen Haus haben wir uns dort informiert, haben uns die anbieten lassen und haben uns dagegen entschieden. Das zweite sind, und ich weiß, da polarisiere ich jetzt ein bisschen, Lofttüren. Die Lofttüren sind auch sehr, sehr teuer. Wir sind gerade dabei, eine Tür auszuschreiben, in größeren Mengen einzukaufen, um den Preis zu drücken. Aber auch die sind als absolute Designerartikel, nehmen sich die Hersteller sehr, sehr gut bezahlt. Wenn ihr das möchtet, sucht euch eine schöne Tür aus, was es sich entweder vom Flur in den Wohn-Ess-Küchenbereich oder zwischen Essen und Wohnen oder zwischen Küche und Essen. Sucht euch dort eine tolle aus, die es euch wert ist, aber macht nicht alle Türen in dem Loft-Charakter, weil das ist wirklich sehr, sehr teuer. Das dritte sind besondere Steinformate. Die Fassade ist bei uns im Grundpreis im Normalformat. Normalformat bedeutet ein Stein, 48 Stück pro Quadratmeter, der 24 cm lang ist, gut 7 cm hoch ist und rundherum ungefähr 1 cm Fuge hat. So kommt man auf die 48 Stück pro Quadratmeter, die man dort braucht bei diesen Steinmaßen. Es gibt natürlich ganz viele andere. Es gibt ein Dünnformat, es gibt ein Langdünnformat, ein Modulformat, ein Hamburger Format, ein Oldenburger Format. Das führt in vielen Fällen dazu, dass die Fassade noch etwas schicker aussieht, aber es erhöht die Preise auch erheblich, weil wir einmal den Lohnanteil haben. Wenn wir nicht 48 Stück, sondern 64 Stück pro Quadratmeter verarbeiten müssen im Dünnformat, dann brauchen wir dafür einfach ein Drittel länger. Wir müssen mehr Schichten machen, wir müssen mehr messen, wir müssen genauer gucken, dass das Farbspiel auch passt, weil umso mehr Steine, umso wichtiger ist das Farbspiel. Und das führt halt einfach dazu, dass wir im Bauen länger brauchen. Und die Steine sind teurer. Das Verrückte, Steine sind kleiner, aber pro Quadratmeter teurer, weil halt auch die Hersteller mehr Steine produzieren müssen, mehr Aufwand der Veredelung haben. mehr Aufwand des Verpackens haben und dadurch alles etwas teurer wird. Und somit sucht euch einen sehr schönen Stein aus. Spart bitte nicht am Stein selbst, da würde ich euch konsequent von abraten. Sondern sucht euch einen schönen Stein aus, aber versucht im Normalformat zu bleiben, weil damit erspart ihr euch den Lohnanteil. Ihr habt nur den Aufpreis des Steines selber und da haben wir inzwischen auch über 100 Steine, die im Preis enthalten sind. Also ihr habt eine Riesenauswahl inzwischen ohne Mehrpreis. Bei 9 von 10 Kunden ist da genau das Richtige dabei. Nur einer von 10 Kunden sucht sich einen Verblendstein mit Aufpreis aus, weil wir die Preise in den letzten Jahren immens erhöht haben in der Leistungsbeschreibung, damit man wieder eine große Auswahl hat. Ich würde persönlich von anderen Formaten eher abraten, aber ein Modulformat, ein Lang-Dünn-Format sieht natürlich sehr, sehr schön aus. Guckt nur, dass es dann zum Stein passt. Wenn ihr einen sehr unruhigen Stein habt, also einen Stein mit viel Farbspiel, dann ist das kleinteilige Format, macht das noch unruhiger. Wenn ihr einen eher homogenen Stein habt, dann kann durch das kleinteilige Format das gewisse Etwas dort ausmachen. Aber das ist natürlich sehr, sehr geschmackabhängig. Und der letzte Tipp, den ich euch mitgeben möchte, aber das ist auch wieder meine persönliche Meinung, schwarze Armaturen sind gerade sehr, sehr schick, sollten aber zum Gesamtstil des Hauses passen. Also für mich ist das ein sehr kalter Farbton, der halt sehr gut zu den modernen Varianten passt, also zu weißen Fliesen, Grautönen, Anthrazittönen, die dann gerne nochmal mit Echtholz abgesetzt werden, sodass man Kontrast hat. Aber in einem sonst sehr warmen, von warmen Farbtönen geprägten Haus, also so einem Landhausstil, tue ich mich relativ schwer mit schwarzen Armaturen. Aber das ist absolut Geschmackssache. Berücksichtigt dabei, dass der Putzaufwand natürlich bedeutend höher ist bei Schwarz als bei verchromt oder Edelstahl. Dass auch die schwarze Farbe, die dort auf unterschiedliche Weise in das Material eingebrannt oder halt aufgetragen wird, nicht ewig hält. Das heißt, die Langlebigkeit wird etwas niedriger sein bei Schwarz als bei verchromt und bei Edelstahl. Aber wenn ihr halt dieses Moderne mögt, dann ist das so das letzte i-Tüpfelchen. Die schwarzen Armaturen, die schwarzen Griffe der Türen, sodass man damit halt gerade diesen modernen Charakter nochmal betont. Ich persönlich denke da eher in Langlebigkeit und wäre bei verchromt oder Edelstahl. Aber das ist natürlich absolut Geschmackssache. Somit, wenn du diese drei Dinge machst, die Walk-in-Dusche mit den Nischen und Verzierungen im Bad, die elektrischen Rollladen da, wo es sinnvoll ist und die Fliesen im gesamten Erdgeschoss, also Küche, Wohnen, Essen anstelle des Designboden, gibst du ungefähr 5.000 Euro mehr aus bei dem Doppelhaus, was ich jetzt gerade bemustert habe. Das ist sehr gut angelegtes Geld, weil du an mehreren Punkten einfach nochmal das gewisse Etwas hast und noch etwas mehr Optik, Architektur gibst, sodass die Mieter dort durchgehen und sagen, wow, das ist wirklich schick. Du wirst es nicht bereuen, sondern wirst langfristig davon profitieren, dass du das Haus noch besser vermieten kannst. Und der letzte Tipp, den ich dir noch mitgeben möchte, ist neben dem schicken Badezimmer und dem Komfort der Rollladen und dem schicken Küchen-Wohnen-Essbereich gehört natürlich in jede Küche auch eine schöne Küche selbst, also bau die Küche ein, überlass das nicht dem Mieter, such dir dort was Schickes aus. Das muss nicht alles Designerartikel sein, aber es sollte halt schön sein und zu dem Gesamtbild passen, dass halt wirklich die Fliese, die Küchenarbeitsplatte, die Fronten eine Einheit bilden und man ein schönes Gesamtbild hat, was aufeinander abgestimmt hast. Und so hast du alles gemacht, um deine Wohnung, dein Reihenhaus, dein Doppelhaus schick zu machen, mit wenig Geld ganz viel erreichen und dieses gewisse Etwas dort zu erreichen, sodass du diese langfristig gut vermieten kannst.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.